Werbung.
Viele von uns, die sich mit Training und Regeneration beschäftigen, kennen sicher die Black Roll. Nämlich um sich selbst zu massieren oder darauf ein bisschen Gymnastik zu machen, um ein paar Stellen an der Muskulatur zu lockern. Aber Black Roll hat nicht nur die Faszienrolle, sondern die Black Roll hat noch so viel mehr.
Ich bin ja aktuell unterwegs im Trainingslager und wenn man in einem Hotel schlaft, mein größtes Problem ist immer, die Polster passen nie. Entweder hat man so einen komplett durchgelegenen Polster, wo man sich nur 2 mm von der Matratze abhebt, auf dem kann man nicht schlafen, oder man hat einen viel zu hohen Polster, wo man auch keine gute Schlafposition zusammenbringt. Und deshalb nehme ich den Black Roll Recovery Pillow mit, den kann man super klein zusammenlegen, dank seines Memory Foams behalte aber seine ursprüngliche Position bei. Das heißt, sobald ich den ausrolle im Hotel, schlafe ich wie zu Hause.
Ja, es ist halt einfach so, dass gut schlafen brutal wichtig ist. Nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn man trainiert, weil man erholt sich einfach im Schlaf. Und wenn du gut schlafst, wirst du besser erholt sein, kannst du am nächsten Tag wieder besser trainieren. Und das Coole ist halt an dem Booster, dass erstens die Wirbelsäule unterstützt wird, weil er eben, wie du gesagt hast, durch diesen Schaum die Form behält. Und es ist auch für jede Position geeignet. Also ich bin zum Beispiel Seitenschläfer, es gibt aber Rücken- und Bauchschläfer und in jeder Situation ist quasi der Black Roll Recovery Pillow der richtige.
Genau, und jetzt muss natürlich ein kleiner Diss her von mir. Er ist geeignet für Seitenschläfer mit schmalen Schultern. Das wärst dann du.
Das bin ich, ja. Ich bin nicht so eine Kante wie du.
Aber auch, wenn man einfach umdreht, dann ist er auch geeignet für Seitenschläfer mit breiten Schultern. Ich bin ja ein Rückenschläfer, auch für mich, da hat man dann diese super Nackenstütze. Aber er funktioniert auch für Bauchschläfer.
Wer sich davon selbst überzeugen möchte und das einfach mal ausprobieren will, es gibt jetzt die Möglichkeit, 90 Nächte, ich würde schon sagen 90 Tage, natürlich 90 Nächte, Probe zu schlafen.
Wenn du den Recovery Pillow oder andere Produkte von Black Roll gerne testen würdest, dann kannst du mit Sitzfleisch 10% Rabatt beim Checkout bekommen.
Genau, die Aktion mit den 10% Rabatt gilt auf alle Produkte, dem nicht sowieso jetzt gerade irgendwie verbilligt sind, und zwar in den Online-Shops für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ihr findet den Link und unseren Code natürlich in den Shownotes und findet alle Infos auf blackroll.com.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Live-Podcast
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Aber bevor wir live auf die Bühne gehen, melden wir uns ganz kurz noch von zu Hause.
Ja, wir melden uns heute sozusagen mit einem Rückblick auf den Live-Podcast in München, weil es war ein bisschen wie Ultracycling oder wie Langstreckenradlfahren. Es passieren manchmal Sachen, die nicht passieren, die man sich nicht wünscht und wo man dann das Beste draus machen muss.
Genau, und das machen wir. Deswegen erzählen wir euch jetzt die ersten 30 Minuten von unserem Live-Podcast nach und steigen dann in die Live-Aufnahme ein.
Genau, also was genau passiert ist, wissen wir nicht. Es war auf jeden Fall irgendein technisches Problem und die Aufnahme gibt es dann, es fehlt ein Stickerl, sagen wir so. Und der Beginn der Aufnahme, der fehlt. Da erzählen wir jetzt euch, wie das war.
Und das, obwohl du jetzt heute... Aber ich glaube, das Level haben wir einfach noch nicht erreicht. Du hast heute das perfekte Bühnenoutfit an, aber ich glaube, das kann tatsächlich nur Udo Jürgens mit dem weißen Bademantel auf der Bühne auftauchen für eine Zugabe.
Ja, ich bin vor 5 Minuten vom Heimtrainer abgestiegen und habe noch keine Zeit gehabt zum Duschen. Ich meine, legendäre Bühnenoutfits, ich kann dir sowieso nicht das Wasser reichen, ne, weil dein... schwarz-oranges Hemd mit Halloween-Kürbissen drauf, das war schon sehr, sehr cool.
Ja, schaut euch die Fotos an. Ich finde, ich habe mich dem Anlass entsprechend gekleidet. Also, wir waren beide
super nervös. Es war ausverkauftes Haus in München. Und ja, dann habe ich mal die Stimmung aufgelockert mit ein paar guten Jokes.
Ja, und
das Publikum war komplett aus dem Häuschen. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass es genau so passiert ist.
Ich habe dann auch noch irgendwie erzählt, dass ich eigentlich immer nur nervös bin für Live-Podcasts. Nicht, wenn ich vor, zum Beispiel in Graz oder so, Full House immer auf einen Vortrag gehabt habe oder so, wo 500, 600 Leute da waren, und da weiß ich einfach, ich hab irgendwie meine Geschichte, meine Videos, meine Bilder, ich weiß, das und das möchte ich erzählen. Es ist dann zwar immer ein bisschen spontan, aber da kann man niemand von der Seite reingrätschen. Und wenn wir zwar auf der Bühne sind, dann ist es halt wie mit Forrest Gump, gell? Flo Kraschitzer ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
Ja, den hast du auf der Bühne auch gerissen. Der ist nicht so gut angekommen wie meine Witze, muss man ganz ehrlich sagen.
Es ist eigentlich kein Witz, es ist mehr ein Zitat, aber ich selber finde es gut.
Ja, und wir haben dann noch ein Feedback der Woche, und das würde man eigentlich unbedingt wiederholen, weil das gehört raus.
Feedback der Woche, ja, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen zu meinem Part geworden, und ich habe mir das halt so überlegt, wir kriegen relativ viel, können sowieso nicht immer alles bringen, aber ich habe mir das gedacht, mit der Jana wird es wahrscheinlich ein unglaublich feiner und stimmungsvoller Abend, und es wird einfach viel positive Geschichten geben, vielleicht ein paar natürlich tiefere Themen auch, aber grundsätzlich wird es einfach ein riesengroßes Highlight, und dann beginnen wir den Abend doch mit einem ein bisschen wieder am Downer, also mit ein bisschen schlechter Stimmung, das wir dann aber auflösen wollen. Und zwar war das einmal ein Feedback der Woche, das nicht ganz so positiv war.
Feedback der Woche.
Hallo Christoph, hallo Flo. Ich habe mein erstes Ultracycling-Race bestritten und war sehr stolz, dass ich dies bis zum Ende gefahren bin. Und das nur wegen eurem Podcast. Während der letzten Tage hatte ich in einer der Folgen von euch aber leider gehört, dass das Race Across Germany eher sowas wie das Baby-Entrance fürs Race Across America sei, weil es so einfach sei. Diese Abwertung finde ich leider sehr schade. Ich bin halt kein Radprofi, sondern nur ein Anfänger, aber war sehr gefrustet von eurer Bewertung. Ich denke, daher fahre ich nächstes Jahr kein Ultracycling mehr. Mit freundlichen Grüßen, Reinhold.
Ja, also Reinhold, wir möchten uns da wirklich aufrichtig entschuldigen, dass du diesen Eindruck von uns bekommen hast, dass wir dir da die Freude am Ultracycling genommen haben. Wir müssen aber, glaube ich, auch richtig stellen, dass, wenn wir sagen, es ist eins der leichteren Rennen für die RAM-Quali, dann meinen wir das genau so, dass, wenn man sich fürs RAM qualifizieren möchte und das RAM fahren möchte, dann sollte man nicht am Race Across Germany scheitern. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht ein schweres Rennen ist. Das heißt nicht, dass man nicht stolz drauf sein kann, wenn man das finisht. Es ist ein sehr langes Rennen. Es ist anspruchsvoll, auch mental, weil man, wenn man Nord-Süd fährt, vor allem, dann beginnt man sehr, sehr lang, sehr, sehr flach, sehr eintönig, und dann kommt man doch ordentlich in die Berge. Also es ist ein anspruchsvolles, es ist ein schweres Rennen. Jede, die das finisht, kann stolz auf sich sein. Aber wenn man das RAM fahren möchte, dann sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man das RAM finishen kann, wenn man das Race Across Germany in der RAM-Quali-Zeit gefinisht hat.
Ich werde dann auch zurückgeschrieben und habe dann nochmal eine Antwort gekriegt, und das, was ich da geschrieben habe, war genau, Flo, das, was du im Prinzip jetzt auch gesagt hast, und halt, dass das RAM als Ziel, das Race Across America, so viele Hürden hat. Also einmal das nötige Geld, das ist sehr kostenintensiv. Man braucht ein gut eingespieltes Betreuerteam. Die Leute müssen alle Zeit haben. Es ist die Vorbereitung sehr hart, das Organisatorische. Und dann natürlich im Rennen die Hitze über Tage hinweg, Sitzprobleme, wenn man 8 bis 12 Tage unterwegs ist. Der Schlafentzug über viele Tage. Es ist halt zu allen Vorbereitungsrennen und Quali-Rennen ist das halt wirklich, wirklich nochmal um eine Nummer schwieriger, und dann sollte eine Quali nicht die große Hürde sein, sondern die eigentlichen Hürden sind eben das Aufstellen des Budgets und des Teams und sich darauf vorzubereiten. Und Es ist in anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Ironman, im Triathlon, ganz anders. Da ist es wirklich so, dass sie ganz, ganz viele drum matchen, wer die begehrten Startplätze bei der Ironman Hawaii im Herbst bekommt. Und du musst halt außergewöhnlich gute Leistungen bringen und nur wenige schaffen es. Und trotzdem ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, es ist nur dann irgendwie ein gutes Ironman-Finish, wenn man die Qualifikation für Hawaii oder für Nizza schafft, sondern wenn ich persönlich ein Ziel verfolge und das schaffe und es ist das Finish in der Karenzzeit von einem Ultracycling-Rennen, dann ist das eine großartige Leistung und für das gibt es riesengroßen Respekt und es ist hoffentlich für den Reinhold trotzdem eine sehr, sehr große Errungenschaft, auf die er stolz sein kann. Hat nichts damit zu tun, ob man sich fürs RAM qualifiziert oder nicht.
Ganz genau. Deswegen nicht durch unsere flapsige Aussage da demotivieren und vom Weg abbringen lassen.
Und ich habe dann auch noch ein bisschen recherchiert, weil es hat ja in den 90er Jahren hat's nur eine Möglichkeit gegeben, sich fürs RAM zu qualifizieren. Das war ein 800 Kilometer langes Rennen von Bregenz nach Wien. Da habe ich keine genaueren Infos mehr gefunden. Aber es gibt auf radsportnews.com noch einen Bericht aus dem Jahr 2002. Da hat es nämlich gegeben den Radmarathon Bern-Bodensee-Bern. Und ich glaube, du kannst dich auch noch ein bisschen daran erinnern, oder zumindest an den Namen.
Der Name sagt mir was, das war so in den ganz Anfangszeiten eins der wenigen RAM-Quali-Rennen. Und das war extrem kompetitiv und die Cut-Off-Zeit für die RAM-Quali war extrem sportlich, also richtig, richtig schwer zu erreichen.
Ja, und ich lese dir jetzt kurz vor, was da auf Radsport News steht. Also die anspruchsvolle Radfernfahrt wird sie genannt. Bern-Bodensee-Bern wurde in ihrer zweiten Ausführung vom Waliser Dani Wiss am schnellsten zurückgelegt. Und der Dani,
spätere zweifache RAM-Sieger.
Richtig. Absolut einer der allerbesten in dem Sport. Er bewältigte die gut 600 Kilometer in circa 19,5 Stunden, also deutlich über 30 Schnitt und er ist halt Elite-Amateur gewesen. Und jetzt kommt es nämlich, eine Handvoll Teilnehmer hatte sich die Rundfahrt mit Startziel in der Bundesstadt als Qualifikation fürs RAM ausgewählt. Drei schafften es, das geforderte Limit von 21 Stunden 15 zu unterbieten. Und das ist halt echt brutal. Also du hast gerade einmal etwas mehr als eineinhalb Stunden Zeit gehabt, hinterm Sieger ins Ziel zu kommen. Und wenn du langsamer warst, hast du die RAM-Quali nicht geschafft. Und das war halt echt eine beinharte Sache, was viele gegeben hat, die das machen wollten, aber es einfach nicht geschafft haben. Und irgendwann ist es dann so gewesen, dass das RAM die Quali-Richtlinie etwas gelockert hat. Mittlerweile gibt es viele Events, wo RAM-Quali möglich ist und es reicht in der Finisher-Zeit durchzukommen. Das heißt, ja, die RAM-Quali war vor einigen Jahren ganz, ganz, ganz selektiv und jetzt haben einfach mehr Leute zumindest die sportliche Möglichkeit am RAM teilzunehmen.
Genau, also man kann sich beim Race Around Niederösterreich fürs RAM qualifizieren, man kann sich selbst beim Race Across Italy in der Unsupported-Wertung fürs RAM qualifizieren. Also es ist so, das RAM versucht sich breiter aufzustellen, versucht mehr Leute an den Start zu bekommen und dadurch haben es die Quali-Richtlinien gelockert. Und wie wir vorher gesagt haben, also an der Quali darf ein RAM nicht scheitern.
Und dann ist jetzt kommen wir zum Happy End, weil es war zuerst wirklich so, wie ich das vorgelesen habe in München, da ist echt so, da hast du einfach gemerkt, das Publikum, alle sind irgendwie so total mittraurig und du hast einfach so gehört, so, oh, so, die Stimmung kippt ein bisschen und es war total irgendwie rührend, weil jeder hat mitgefühlt, dass wenn du stolz auf was bist und dann kommen zwei so Typen wie wir und sagen missverständlicherweise, dass das irgendwie eh keine coole Leistung ist und dann bist du irgendwie total enttäuscht, da hat man echt mitgefühlt und dann habe ich aber noch die Antwort vorgelesen, die dann schlussendlich gekommen ist vom Reinhold, nämlich er hat da nochmal kurz beschrieben, wie es ihm gegangen ist. Er hat sich vorgenommen, unter 42 Stunden zu bleiben, was nach der ersten Timestation aber schon illusorisch worden ist. Nach der Tour muss er definitiv sagen, dass das, was wir da machen, absoluter Hochleistungssport ist. Er ist 7 Monate lang jede Woche 5 bis 7 Mal Rad gefahren und muss im Nachhinein sagen, dass zumindest noch 2-3 Mal Fitnessstudio Krafttraining er hätte gehen sollen. Und das hätte aber die Gesamtsituation mit Beruf und Familie irgendwie auf die Zerreißprobe gestellt. Aber jedenfalls hat er von unserem Podcast so viel mitnehmen können, dass er überhaupt das Rennen beenden konnte. Er ist mit Ensure gefahren, mit der Flüssignahrung aus meinem Shop und hat nie einen Hunger ausgehabt. Hat auch viele Hacks und Tipps vom Baranski mitnehmen können und bedankt sich nochmal bei unserer Offenheit. Genau, und hat dann noch dazu gesagt, dass er nächstes Jahr doch wieder Privés in Angriff nehmen wird und unsupported Veranstaltungen fahren wird. Also wir sind ihn doch noch nicht ganz losgeworden. Und dann war richtig gute Stimmung und großer Applaus.
Ja, und wir freuen uns auch wirklich sehr, dass wir die Kurve noch gekriegt haben, dass wir dich nicht verkrault haben. Genau, das war so im Groben unser Einstieg. Und dann haben wir schon
fast. Ich habe zuerst einmal gefragt, wie es dir gegangen ist, weil du warst ja schon einen Tag vorher in München.
Genau, und dann habe ich gesagt, ich habe eine Stunde Parkplatz gesucht, habe dafür viele Lacher gekriegt und irgendjemand hat reingeschrien, was nur eine Stunde? Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich es eh noch ganz gut erwischt.
Ja, und du warst irgendwo oben, oder? Weil das ist jetzt wichtig, weil das brauchen wir nachher nochmal der...
Das ist dann der Kontext für später, aber ich glaube erst für nächste Woche, oder? Weiß ich nicht mehr genau. Und den legendären Kotzhügel auf der Theresienwiese, den habe ich auch besichtigt.
Bitte merken, damit man die Witze in der nächsten Episode dann versteht. Ja, und jetzt kommen wir dann eigentlich zum Höhepunkt. Und mir ist halt wirklich einmal was dir durch den Kopf gegangen. Wir sitzen da auf der Bühne, 330 Menschen im Publikum, Scheinwerferlicht. Seit 9 Monaten war die Veranstaltung geplant. Und wenn man da zurückdenkt, hey, wir haben 2020 angefangen im Keller von meiner alten Wohnung. Die Kanalrohre der Nachbarn sind an der Decken entlang gegangen, man hat es immer spülen gehört. Dann haben wir die Aufnahme unterbrechen müssen und wir hätten uns nie gedacht, oder, dass man 5 Jahre später in so einer kultigen Veranstaltung steht, in einer der größten Städte Deutschlands sitzen. Schon genial.
Ja, absolut genial. Auch ein bisschen Gänsehaut noch beim drüber nachdenken. War wirklich cool. Und ja, dann haben wir Diana auch aus dem Backstage hervorgeholt. Die ist die ganze Zeit hinterm Vorhang gestanden. War sicher auch nicht angenehm für sie. Aber sie ist sehr gut aufgenommen worden vom Publikum. Das Publikum hat sie sehr warm empfangen. Dann haben wir schon mit der Jana über das TCR geredet.
Ja, und die Ankündigung von der Jana, die müssen wir nochmal reproduzieren. Ich habe mir, also wir haben das jetzt nicht so direkt besprochen, aber so wie ich die Jana schon kennengelernt habe bisher, sie hätte sich sicher sehr wohl gefühlt, wenn das Ganze ein bisschen unaufgeregt wäre und so das ganz große Rampenlicht und so ein großes Publikum hat sie auch noch nicht gekannt. Und jetzt haben wir gedacht, okay, es ist aber einfach angemessen, wenn sie richtig groß angekündigt wird und einen richtig fetten Applaus kriegt. Und wir haben uns davor noch ein bisschen überlegt, wie man das jetzt so richtig, also wie man ihre Persönlichkeit und einfach ihren Auftritt halt so bombastisch wie möglich machen können.
Ich habe dann noch ganz kurz erzählt von einem Gespräch, das ich mit ihr gehabt habe, Backstage, wo wir beide irgendwie so gesagt haben, warum geht man zu einem Live-Podcast? Warum hört man sich nicht einfach daheim gemütlich auf der Couch an? Und sie hofft, dass die Leute jetzt nicht enttäuscht sind, weil sie kommen ja eigentlich für uns zwar. Und dann hast du deine große Ankündigung gemacht.
Ja, große Ankündigung. Ich hab dann, glaube ich, auch noch dazu gesagt, was ich jetzt mittlerweile auch verstehe als Selbst-Podcast-Hörer ist, im Gegensatz zu einem Vortrag zum Beispiel oder zu einem Musikkonzert oder was auch immer, bei einem Podcast ist wirklich jede Episode im Prinzip einmalig und anders. Also
das wie ist man nicht jetzt merkt bei unserem verzweifelten Versuch nachzuerzählen, was wir gemacht haben auf der Bühne.
Ja. Ja, im Prinzip, wer das nächste Mal wirklich 100% alles hören will, muss halt einfach echt live dabei sein. Wir planen ja weitere Deutschland-Termine, so viel kann man vorwegnehmen. Und dann muss man nicht im Nachhinein Probleme lösen, sondern wenn man live dabei ist, dann hört man alles. Und was man eben gehört hat, war, ich habe mir da ein paar Zeilen aufgeschrieben, ich habe meinen Moderationskarten jetzt auch wieder in der Hand. und versuche jetzt das einfach nochmal wiederzugeben. Nämlich ganz oft, wenn es Interviews gibt, wenn man mit Menschen spricht, wie sie zu dem Sport gekommen sind, wie sie auf Ultracycling aufmerksam geworden sind, dann fällt ganz oft ihr Name. Sie ist bekannt aus den Filmen Three Peaks and In Between und natürlich aus der TCR-Doku aus dem letztjährigen ZDF-Programm. Sie ist nicht nur durch ihre Leistungen, wie zum Beispiel Siegen bei Three Peaks und beim Transcontinental, bekannt geworden, sondern auch durch ihr Auftreten, durch ihr inspirierende Art und auch durch das, dass sie Studien zum Thema Ultracycling durchführt und veröffentlicht und damit auch wirklich etwas richtig Großes beiträgt zu unserem Lieblingssport. Und sie ist eine absolute Größe und immer wenn sie bei uns zu Gast ist, sind es Episoden, die am meisten gehört werden. Und Flo sogar, obwohl du beim letzten Mal leider nicht dabei warst.
Ah, ja, es wird mir jedes Mal vorgehalten, dass die meistgehörte Sitzfleischfolge ist, diejenige ist, bei der ich nicht dabei war, die nur du mit der Jana alleine gemacht hast.
Und jetzt bitte in lautest möglichen Applaus, den es jemals im Schlachthof gegeben hat und eine komplette Eskalation. Und eine komplette Eskalation, wenn sie zu uns auf die Bühne kommt. Jana Kesenheimer. Und dann ist es wirklich laut geworden. Dann ist es richtig laut geworden. Es war echt cool. Sehr, sehr langer, sehr, sehr lauter Applaus. Ich weiß nicht, ob es der Jana richtig unangenehm war, aber sie hat es auf jeden Fall sehr professionell über sich ergehen lassen. Und dann haben wir mit ihr zum Plaudern angefangen.
Wir haben sie dann gefragt, warum sie sich fürs TCA angemeldet hat, obwohl sie irgendwann einmal gesagt hat, sie fährt keine Rennen doppelt. Was da der Grund dahinter war, sie hat dann gemeint, dass es vor allem das starke Frauenfeld war, dass sie sich wirklich mit den besten Frauen im Sport messen wollte, dass sie die Herausforderung gesucht hat, und da wirklich Rennen zu fahren und dass das heuer eben mit der Cynthia und mit der Leila am Start einfach gegeben war. Das war wirklich das stärkste Frauenfeld jemals.
Und vor allem auch die Initiative des TCR, 100 Frauen an den Start zu bringen, also die Kampagne quasi, dass wirklich Frauen gefördert werden, dass es im Vorfeld Workshops gegeben hat, das wollte Jana im Prinzip auch in dem unterstützen, dass sie da noch ein bisschen mehr Präsenz quasi hinbringt zu den Rennen. Und es waren ja zwischendurch 100 Anmeldungen, es sind dann noch ein paar wieder haben zurückziehen müssen oder so, oder waren verhindert. Es ist jedes Jahr so, dass Männer und Frauen, die schon im Prinzip angemeldet sind, dann doch nicht können. Aber es waren dann ungefähr 85 Frauen dann doch letztlich am Start und das war doppelt so viel wie letztes Jahr. Also das war ein Mitgrund für sie, da dabei zu sein. Und ich wollte dann halt wissen, wie sehr sie im Vorfeld quasi die Lael Wilcox, der absolute Superstar ist in dem Sport, und die Cynthia Carson eingeschätzt hat und ob sie sie sehr stark eingeschätzt hat, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass die Lael im Vorfeld so viel andere Rennen gefahren ist, die war permanent unterwegs, ist bei allen Events irgendwie am Start, und ich habe mir gedacht, das wird schon schwierig, wie soll sie, die Jana bitte, wie soll sie schneller sein wie die Jana, wenn sie ihren Fokus nicht so richtig aufs Rennen hat. Und die Jana hat dann eh gesagt, dass sie eigentlich davon ausgegangen ist, dass die Cynthia Carson wirklich die Stärkere sein wird, mit der sie sich wahrscheinlich ein hartes Match liefern wird.
Und dann haben wir eigentlich schon übers Rennen selber gesprochen. Wir haben die ersten zwei Tage vom Rennen besprochen. Das werden wir jetzt nicht im Detail nacherzählen, sondern wir werden jetzt einsteigen bei Janas Anfahrt zum Checkpoint 2 auf die Pyrenäen zu.
Du hast ja ähnlich wie der Flo und ich ein paar Sprachnachrichten verschickt an deine Family und Freunde, und du hast uns auch ein paar zur Verfügung gestellt. Ich glaube, wir könnten jetzt einmal in den ersten reinhören, weil das war so in der Anfahrt zu den Pyrenäen.
So, nachdem das ja nicht fürs ZDF ist, ist dieses Mal der Winkel, wie ich filme, ja egal. Oder Stefan? ich war gerade an der Tanke. Die haben für mich ja die gleichen Bedeutungen wie für Autos. und habe gefrühstückt. Und jetzt fahre ich Richtung Pyrenäen über den Col du Portalet, wo letzte Woche, glaube ich, noch die Tour drüber ist. Oder vor 2 Wochen. Da freue ich mich drauf. Ich habe in der Nacht wieder 4 Stunden geschlafen bei einem Airbnb. Wieder mein ganzes Zeug gewaschen. Also fresh. Und liegt, glaube ich, auch noch auf Platz 1 bei den Frauen und arbeite dran, dass es so bleibt. Jetzt wünsche ich euch auch einen schönen Arbeitstag.
Weißt du noch, welche Uhrzeit es war? Tageszeit? So die Glückwünsche zum Arbeitstag?
Ich glaube wahrscheinlich so 7 in der Früh.
Also einwandfreies Französisch und einwandfreies Englisch, das ist mir aufgefallen.
Ich möchte nur ganz kurz technisch, wenn sich jetzt jemand wundert, du bist doch nicht irgendwo gestanden, windgeschützt, sondern das war schon während der Fahrt, man hört sehr deutlich das Windrauschen, das hat noch unser Lukas vorher noch ein bisschen bearbeitet, dass man das besser verstehen kann, also das hat in echt schon noch Fahrtwind und Geschwindigkeit gelungen.
So, jetzt hast du mich rausgebracht, weiß ich schon wieder. Du hast schon über die Platzierung Bescheid gewusst, hast du von Anfang an den Tracker offen gehabt und bist du von Anfang an Rennen gefahren?
Ja, ich glaube, das war schaut, ob das Event, bei dem ich so sehr Rennen gefahren bin wie noch nie. Also ich habe von Anfang an immer geschaut, wo ist die Cynthia, wo ist die Lail. Ich habe nicht so sehr auf das Gesamtklassement geschaut, sondern halt vor allem auf die beiden. Und dann bis zur Fähre war das ja auch relativ komfortabel. Danach hat sich das halt zugespitzt und dann gab es auch mal eine Zeit, in der ich nicht mehr geschaut habe, um mich so ein bisschen, um bei mir zu bleiben. Aber genau, bis dahin habe ich das schon sehr akribisch verfolgt.
Wann hast du das erste Mal am Tracker geschaut? Wie kurz nach dem Start?
Vielleicht so nach 200-300 Kilometer, ja.
Strabst du?
Ja, noch 200-300 Meter vielleicht. Also, nein, ich bin am Anfang mit dem Victor Bosoni gefahren, gell, und ich meine, der fährt eigentlich ziemlich langsam. Alle behaupten, der ist immer so schnell, aber er hat dann natürlich extrem beschleunigt, aber er war die ersten 20-30 Kilometer oder so relativ gemütlich unterwegs und ist einmal ganz weit hinten gewesen, dann ist ein Stück nach vorn gekommen und da wollte ich eigentlich nur schauen, stimmt das jetzt mit dem Tracker überein oder also bildet der Tracker das auch ab, wie er fährt und wo sind die anderen Spitzenfahrer, das wollte ich schon wissen, ja gleich am Anfang.
Hast du nur auf die 2 geschaut oder hast du andere Damen da auch noch irgendwie im Blick gehabt?
Das war ja von meine Vermutung von Anfang an, dass das die 2 stärksten Frauen sind. Und dann habe ich natürlich geschaut, gibt es noch andere, aber es hat sich ja dann auch so bewahrheitet, dass eigentlich die 2 mir am nächsten auf die Pelle rücken.
Du hast dir dann bei Checkpoint 2 in den Pyrenäen nachts, oder?
Genau, ja. Ich bin in der Nacht über den Tourmalet, da war es noch trocken, aber sehr neblig, bin dann zum Checkpoint und hatte 2-3 Kilometer später in einem Ort quasi ein Airbnb und hatte dann aber den Regen, den du, Flo, am Tourmalet hattest, den hatte ich dann am nächsten Morgen, aber
genau. Da war ich noch immer, also da haben wir dann auch noch gehabt. Hab's ich wieder mal schwerer gehabt, weil ich hab...
Sowieso.
Ah, herrlich. Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie so die Abfahrt vom Sommelier ist im Dunkeln.
Ja, super langsam. Also super schlechte Sicht, vielleicht 1 Meter, super viel Nebel. Also sehr, sehr langsam, vorsichtig. Ja.
Und ohne lange Handschuhe. Ich habe meine langen Handschuhe nach der Asiette erst weggeschmissen. Ich habe sie da noch gehabt. Hast du das da auch schon vermisst oder erst?
Ah, da ging es irgendwie noch, aber in der Asiata war es wirklich schlimm. Da hat es bei mir vielleicht so 4-5 Grad. Und dann auf dem Gravel, wo man ja auch nicht die Hände mal ausschütteln kann oder so, sondern halt sehr starr da am Lenker. Ja,
Backstage, jetzt musst du es leider nochmal. Du hast Backstage, jetzt musst du es leider nochmal erzählen. Deswegen, es klingt manchmal unhöflich oder es wirkt unhöflich oder vielleicht sogar arrogant, aber normalerweise machen wir mit unseren Gästen keinen Smalltalk, sondern gehen gleich rein, weil sonst passiert genau das. Du hast mir Backstage erzählt von deiner Quartiersuche, dann nach dem Tourmalet in der nächsten Nacht. Mhm. Und jetzt musst du es nochmal erzählen und ich hoffe, du kriegst das nochmal so spontan. Und
danke für den Smalltalk. Ja, nach dem Tourmalet war ein recht langer Stretch dann zum Meer, auch mit Rückenwind und lief super gut, konnte mal richtig viel Kilometer machen, kam auch eigentlich recht gut durch Montpellier und bin dann in die Nacht reingefahren. Hatte mir dann Airbnb gebucht für sehr viel Geld, aber es gab nichts anderes, also ich glaube so 120 Euro. Dann kam ich da an und es gab keine Hausnummer. Es war super schwierig zu finden, wo das überhaupt ist im Dunkeln. Keine Straßenbeleuchtung in so einer Sackgasse. Dann musste ich durch zwei Garagentore, wo ich jeweils die Fernbedienung, die versteckt war, suchen musste. Dann stand ich in einem Garten und dann war das Quartier einfach eine Gartenlaube in einem Garten von einem Privathaus, wo das Klo in einem Container auf der anderen Seite vom Garten war. Und das alles hat bestimmt, also um da reinzukommen, 45 Minuten gedauert. Ich bin schier durchgedreht. Ich kam mir vor wie im Escape Game, nur andersrum. Und dann musste ich noch ständig zur Toilette einmal nackt durch den Garten laufen, wieder zurück, weil man ja keine Kleidung hat. Und so, diese Rennen sind wirklich super absurd.
Ja, und das war nicht irgendwie ungeplant oder irgendwie ein Hoppala, sondern das Quartier war einfach so.
Das war halt ein Airbnb, oder? Mit einem 24-Stunden-Check-In und sowas habe ich gesucht. Die Kommunikation war easy und dann habe ich mir auf den Fotos, sah auch okay aus, habe ich mir nicht so viel dabei gedacht und dann war das schon eine Überraschung, als ich dann da war.
Also mein ärgstes Quartier war mal in Albanien, da habe ich dann im Schlafzimmer geschlafen von den beiden Gastgebern, weil sie halt gesagt haben, sie waren komplett ausgebucht und es war jetzt auf Booking.com nicht abgebildet und eigentlich sind die beiden Zimmer, die sie haben, belegt und die einzige Möglichkeit ist, bei ihnen im Schlafzimmer mich halt auch dazu zu legen, wobei das war irgendwie, es waren Stockbetten.
Also nicht im Gräbele.
Nein. irgendwie waren es Stockbetten, wo halt die Kinder und die Eltern und alle drinnen waren. Aber die waren zumindest so, die haben sich 100-mal entschuldigt und gesagt, es tut ihnen total leid und sie haben nichts mehr, nicht mehr und sie haben sich noch bemüht. Und das fällt mir bei dir jetzt heute, weil das war irgendwie nicht liebevoll entschuldigt. Wir haben leider nur die Gartenhütten, sondern das war eine Verarschung.
Ich finde das auch frech. Also es war die einzig schlechte Airbnb-Bewertung, die ich jemals hinterlassen habe. Also nach dem Rennen.
Kurtaxe, wie schaut's da aus?
Ja, die habe ich leider auch geblecht.
Ja, wenn man so im Modus ist, dann vergisst man halt einfach manchmal drauf.
Ja, macht aber auch alles so deutlich, was halt alles zu so einem Rennen gehört.
So. Jetzt habt ihr zwar so super Geschichten erzählt, jetzt erzähle ich auch noch eine von meiner besten Airbnb-Geschichte. War nicht in einem Rennen, war in Marokko im Urlaub und es war dann gerade das Fastenbrechen nach dem Ramadan, es war komplett ausgebucht und dann hat der von der Surfstation gesagt, na, sein Cousin, der hat was und das war dann tatsächlich auch auf Airbnb, da haben wir gebucht und es war dann am Dach, so ein Verschlag, ein Sofa, am Sofa sind seine Sportklamotten in der Tasche gestanden, die Schuhe sind so halb ausgestanden und eine Schildkröte war drin, die haben wir nicht gesehen. Das ist dann in der Nacht, hat sich die angefangen zu bewegen. Und ja, ich habe zuerst gedacht, also ich träume das, aber das war tatsächlich, die Schildkröte war echt. Ich habe mich dann rückversichert am nächsten Tag. Ja, und das Klo war auch gemeinsam mit ihnen unten im Haus. Ja, war jetzt nicht so lustig wie eine Geschichte, aber ist mir gerade eingefallen.
Immerhin seid ihr reingekommen. Ich hatte nämlich noch eine Airbnb-Geschichte auch während dem TCR dieses Jahr. Da kam ich an und hatte keinen Code und ich kam nicht rein. Ja.
Was hast du dann gemacht?
Am Strand geschlafen.
Es ist extrem bitter, wenn das so komplett in die Hose geht. Ne? Weil kriegt man dann das Geld zurück? Wie war das bei dir, wenn du keinen Code kriegst? Weil das kannst du eigentlich dann belegen oder nachvollziehen, dass das nicht übermittelt worden ist. Kannst du dann Einspruch einlegen?
Ja, ich habe mich natürlich während dem Rennen dann drum geärgert, vor allem, wenn man da ja hinfährt, das sucht, dann das checkt, das dauert ja auch. Und dann habe ich aber recht schnell beschlossen, okay, das wird jetzt nichts, jetzt schlafe ich halt an Ort und Stelle am Strand. Aber ich habe dann danach das Geld wiederbekommen, ja.
irgendwie ist das dann eh so ein Moment, oder, wo du sagst, ich kann es jetzt nicht ändern, ich brauche mich jetzt nicht damit irgendwie abgeben oder meine Energie drauf verschwenden.
Ja, genau.
Ich habe in Rumänien bin ich vor dem Hotel gestanden und er hat mir, da war irgendeine Party im Nebengebäude, es war furchtbar laut und ich habe am Telefon den Code nicht verstanden. Und er hat mir immer wieder auf Englisch den Code durchgesagt, ich habe es nicht verstanden, ich habe rückgefragt. Und dann hat er gesagt, nein, kein Problem, er kommt, er ist in 15 Minuten da. Code doch einfach bitte per WhatsApp und gewartet. Und dann haben wir gedacht, ich bin sein Depp, ich rufe ihn einfach an, er soll mir den Code doch einfach bitte per WhatsApp schicken. Habe ihn angerufen, habe gesagt, schick mir den Code bei WhatsApp. Hat gesagt, nein, kein Problem. Er ist um die Ecken und in dem Moment ist er mit dem Auto vorgefahren. Aber da hat er 15 Minuten sparen können, wenn er ein bisschen schneller geschalten hätte.
Ja, wie irgendwie, mir kommt vor, in Südosteuropa sind die Menschen, die Unterkünfte vermieten, die sind immer so extrem, die kümmern sich so und die bemühen sich so und sie kommen mitten in der Nacht zu dir, sind immer erreichbar. Und auch wenn ich bei denen im Schlafzimmer geschlafen habe, sie haben mich persönlich im Schlafzimmer empfangen und nicht einfach irgendwo in die Gartenhütten gehen lassen.
Nett.
Hast du eine Unterhose mitgehabt?
Ich habe bei meinem ersten Transcontinental eine Badehose mitgehabt, die habe ich nie angehabt, aber sie war in der Arschrakete, seitdem habe ich nur mehr eine Radlhosen mit. Wieso?
Na, ist dann vielleicht weniger unangenehm, wenn es da zwischen dem Ehepaar schlafst.
Ja. Man kann auch die Radlhosen anlassen. Oder sich
noch
die zweite Radlhosen wechseln in die saubere. Oder zum Beispiel, nachdem man sie geduscht hat, wenn es Handtücher gibt, kann man sich ein Handtuch um die Hüften wickeln oder sonst den Vorhang, wie ich es auch schon mal gemacht habe, wenn es kein Handtuch gibt.
Auch schon gemacht.
Vielleicht wollen wir wieder seriös werden?
Ja, gern.
Okay.
Werdet seriös, legt's los.
Vielleicht holen wir uns den zweiten Einspieler auch noch, Jana, von dir. Da geht's, glaube ich, irgendwo um kurz vor Checkpoint 3. Und dann findet man vielleicht wieder zurück auf ein ernsthaftes Level.
Okay, mir wurde zugetragen, dass ihr euch ein Update wünscht. ja, heute ist mühsam, ehrlich gesagt. Ich habe gerade irgendwie Schmerzen in meinem unteren Rücken gekriegt. Deswegen bin ich jetzt auch weniger am Handy, weil ich glaube, das hängt damit zusammen, weil das nur auf der rechten Seite ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen über 60 Kilometer zum Checkpoint 3. War noch 2000 Höhenmeter.
Ist ein bisschen abruptes Ende, das war der Einspiel. Du warst am Weg nach Checkpoint 3. Wie hast du diese Passage empfunden, da diese Nebenstraße von Gap bis Briançon?
Das war so die schwierigste Phase für mich in dem ganzen Rennen, weil ich nicht mehr essen, mein Rücken tat mir mega weh. Das habe ich dann ein paar Stunden ausgehalten und es wurde eher schlimmer als besser. Dann habe ich eine Ibu genommen, habe mich über die Leitplanke gelehnt und gestretched. Und es wurde dann so ein bisschen besser, aber ich hatte einfach keinen Druck auf dem Pedal. Also es ging mega schwierig alles. Ich wollte eigentlich an dem Tag bis auf die Asieta fahren. Da gab es nämlich ein Refugio. Das hatte ich recherchiert davor. Und ich wollte quasi den Anstieg von diesem Gravel-Parcours noch machen am selben Tag und dann in dem Refugio schlafen. Sestriere. Nicht gemacht, sondern habe in Sestriere geschlafen, also vor dem Parcours. Und ja, das habe ich dann auch direkt zu spüren bekommen, weil in der Nacht hat Cynthia quasi aufgeholt und hat im gleichen Ort geschlafen, sodass die Gap dann quasi nicht mehr da war in dem Moment. Und ja, es war für mich irgendwie schwieriger Tag, aber danach ging es wieder besser, ja.
Aber du warst früher in Sestriere, oder, und hast entweder mehr schlafen können als Cynthia, beziehungsweise wieder früher starten können, oder?
Genau, also ich war 4 Stunden vor ihr in Sestriere. Sie hat quasi nur eine halbe Stunde dort geschlafen und nicht 4 Stunden. Aber wir sind trotzdem fast zeitgleich los. Und auf dem Parcours habe ich auch immer dann wieder geschaut und sie war ganz knapp hinter mir, hatte dann aber einen Platten, weshalb ich dann wieder mit 3 Stunden Vorsprung am Checkpoint war. Und dann war das so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel zu dem Zeitpunkt. Genau, aber da in dem Zeitpunkt wurde mir auch bewusst, wie krass ernst sie das meint, also dass sie so früh im Rennen nur eine halbe Stunde schläft, um quasi diese Lücke zu schließen zu mir. Das hat mir schon auch gezeigt, wie sehr sie das will. Und ab da dachte ich, okay, es ist richtig, wenn ich das gewinnen will, muss ich richtig Rennen fahren.
Hat sie nicht insgesamt zweimal irgendwie eine Nacht durchgemacht?
Genau, ja. Das war die erste Nacht quasi, in der sie nur eine halbe Stunde geschlafen hat. Und dann auch später in Bulgarien ist sie eine Nacht durchgefahren, auch um mich halt zu überholen, ja.
Kurz zur Asieta, aber man sieht die im Finsteren, man hat ja da einen unglaublichen Blick, im Finsteren natürlich nicht, aber man sieht die Straße unglaublich weit, da sieht man natürlich danach die Rücklichter oder die Scheinwerfer. Hast du sie da unterwegs immer wieder gesehen?
Ich habe sie gar nicht, also ich bin Cynthia nur ein einziges Mal im Rennen begegnet, als sie mich in Bulgarien überholt hat, aber ich habe sie an der Asieta auch nie gesehen oder so. Also es, genau, die Asieta fand ich trotzdem. Ich muss sagen, ich war jetzt im Urlaub da mit einem Mountainbike und dann dachte ich so, boah, krass, ganz schön stark, also ganz schön steil und ich fand es mega anstrengend, aber im TCR habe ich es gar nicht so empfunden. Ich habe es irgendwie einfach so abgespult, ohne dass ich das jetzt so, ich fand es jetzt weder, es war schön, aber ich fand es jetzt nicht besonders schlimm oder so, es war halt kalt. Ich habe es einfach hinter mich gebracht so. Ich habe dann erst im Urlaub gedacht, boah, es ist echt hart.
Bist du im Urlaub nochmal die gleiche Richtung fahren oder die andere Seite?
Die gleiche Richtung, ja.
Ja, weil ich zum Beispiel die langgezogene Abfahrt sehr unangenehm gefunden. Also bevor man dann quasi auf Asphalt wiederkommt, ist jetzt dann nochmal so ein kleiner Gegenanstieg auf dem Col de Finestre. Aber so die lange Abfahrt auf Schotter, da waren so viele Schlaglöcher drin und das war so grob und unruhig. Das hat, war für mich das deutlich schlimmere wie die Bergauffahrt.
Die Abfahrt war auch ewig. Also da musste ich auch echt mit der Müdigkeit kämpfen da, ja.
Werbung. Auch wenn beim TCR der Support nicht erlaubt ist, beim Podcast ist er jedenfalls erlaubt und da freut er uns unglaublich und verstößt auch nicht gegen irgendwelche Regeln. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede einzelne Steady-Supporter, Supporterin und möchten uns nochmal vielmals dafür bedanken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns bei Steady zu unterstützen. Schaut einfach nach unter steadyhq.com/sitzfleisch.
Und Flo immer sagen, diese Eloquenz, die du jetzt gerade an den Tag gelegt hast, ist genial.
Werbung Ende.
Ah, vom Finestre auch, die Schotterpassage genau, war ja. Brutal. Du hast gesagt, die sind ja dann Batschen gehabt. Hast du während dem ganzen Rennen angehabt? Du bist ja letztes Jahr beim TCR ohne Batschen durchgekommen.
Ja, diesmal wieder. Also kein Platten.
Aber du hast einmal neue Reifen oder haben die Reifen jetzt irgendwie zwei TCRs durchgehend ohne Defekt, weil das wäre...
Ja, die gleichen Reifen, aber neue, also okay. Nicht dieselben.
Ja, aber es ist trotzdem unglaublich. Du hast Tubeless, oder? So wie letztes Jahr?
Genau, ja. Also genau gleiches Setup. Tubeless, 32 mm Mondo-Reifen und es hat sich wieder bewährt, ja. Und ich habe auch alle Gravel-Shortcuts genommen, die es so... Genau, ja. Ja, zumindest die nahe lagen, ja.
Auch in Albanien?
Genau, ja.
Hast du den bereut, oder?
Nö, ich fand's okay.
Okay. Ja, ich nicht.
Wie hat sich das mit deinen Rückenschmerzen dann wieder entwickelt? Weil dauerhaft schlechter werden ist es... Es ist nicht dauerhaft schlechter geworden, oder doch?
Nee, es wurde wieder, also am nächsten Tag war es weg. Ich habe dann tatsächlich, ich habe mich halt mehr gestretched, habe dann in der warmen Dusche, die ich hatte, wenn die Muskeln so ein bisschen weicher sind, mich nochmal richtig gedehnt. Also ich habe mir wirklich Zeit genommen, mich hinzulegen und das so richtig zu dehnen und zu stretchen. Habe das dann auch jeden Tag gemacht ab da an. Also immer bevor ich mich hingelegt habe, habe ich meinen Rücken gestretched und ich glaube, das war gut. Also danach hatte ich keine Probleme mehr. Ich glaube aber auch, wie ich in der Voicemail gesagt habe, ich habe halt super viel auch auf den Tracker geschaut, habe halt so kurz oft in der rechten Hand so diese Bewegung aufs Handy und ich glaube, dass das ab da habe ich das nicht mehr so oft und nicht mehr so gemacht, dass ich halt mich so drehen muss. Ich glaube, es war besser.
Hast du auch Flaschenhalter, die man von der Seite greift, oder?
Genau, ja.
Weil das ist mir bei mir selbst oft aufgefallen. Ich habe mal überlegt, bei mir ist dann eh oft so, dass die Finger einschlafen und eine Handfläche mehr als die andere irgendwie beleidigt ist. Und dann haben wir versucht, die Flaschenhalter umzudrehen, dass du mit der anderen Hand von der anderen Seite greifst, weil natürlich die Hand, mit der du trinkst, mit der bist du weniger am Lenker.
Ja, das klingt alles so absurd, aber über diese Distanz summiert sich das halt krass auf.
Es summiert sich, aber das andere ist, wenn du mit einer schlechten Hand, weil, also ich als Rechtshänder greife mit rechts zu Flaschen, mit links geht es einfach nicht so gut. Ich meine, es ist jetzt keine schwierige Bewegung, aber trotzdem so in der Nacht, wo das so, du siehst nichts, du greifst einfach so intuitiv hin, weil du das schon tausendmal gemacht hast. Du erwischst vielleicht die Flaschen nicht oder du greifst an der falschen Stelle an, du lässt die Flaschen fallen, du triffst nicht seitlich in Flaschen halt wieder. Deswegen bleibe ich dann immer wieder doch auf meiner guten Handseite.
Ja, müsste man vielleicht halt dauerhaft irgendwie trainieren oder sich umgewöhnen, ja.
Heraus geht's ja noch, aber zurück rein. Das ist mein Problem. Ich habe am Gravelbike habe ich einen linken, weil ich habe einen rechten bestellt, aber der war dann nicht für Rechtshänder, sondern der war rechts offen und deswegen hat man dann, umgekehrt. Irgendwie so, ich habe es jedenfalls umgekehrt verstellt.
Du musst, wenn du quasi fuhren am Unterrohr, brauchst du den noch rechts offenen und für Sattelrohr brauchst du den nach links offenen, weil den montierst du spiegelverkehrt und damit beide noch rechts sind, brauchst du einen rechten und einen linken.
Ja, irgendwas habe ich jedenfalls falsch gemacht. Gravelbike habe ich das und da war das Problem ist halt einfach immer das Zurückrein tun, ja. Ah, du hast gesagt, wie viel Zeit hast du beim Stretchen dir genommen und sind da die 10 Minuten vom Supermarkt am Anfang?
Ja, die wurden wieder relativiert. Am Ende hat sich das aber wieder zugespitzt. Also man kennt es ja, am Anfang vom Rennen ist man so krass im Stress und jede Minute ist Zeit und dann zwischendurch, finde ich, dann werde ich so ein bisschen entspannter und dann merkt man, ach, es kommt da eh nicht drauf an. Und dann aber am Ende war es schon nochmal richtig nah, auch bei der Cynthia und bei mir, und da wusste ich, es kommt jetzt auf jede Minute an, dann war wieder stressig.
Zeitig hat es fast gleichzeitig weggefahren beim Checkpoint, hast du gesagt, 3 Stunden war der Unterschied.
Genau, ja.
Und dann ist weitergegangen Richtung Pisa. Wie hat sich das da entwickelt? Ist der Abstand gleich geblieben? Ist die Lail dann gekommen? Die ist ja, muss man vielleicht dazu sagen, mit einem Gravelbike gefahren. Da haben sie alle erwartet, dass sie auf der Asieta deutlich Zeit gut machen wird. Ist sie da näher gekommen dann?
Ich glaube, der Abstand ist dann ziemlich gleich geblieben und hat sich dann bis hin zur Fähre wieder vergrößert. Also an der Fähre war ich 5 Stunden, hatte ich wieder 5 Stunden Vorsprung. Ja.
Vor der Cynthia und vor der Lail?
Ich glaube, die waren fast zeitgleich da.
Okay.
Ja.
Wir haben vom André ein paar Aufnahmen gekriegt, wie wir auf der Strada Asieta waren. Da hat der André als Zuschauer irgendwie tagelang oben gecampt und Zeit verbracht und alle möglichen Leute fotografiert, gefilmt, das war echt cool. Und ich habe da nur die Lail gesehen, wie sie bergauf fährt und das hat sehr schnell ausgeschaut, rein von der Optik her.
War sie wahrscheinlich, ja.
Du hast gesagt, in Pisa hast du dann angefangen, ein bisschen mit der Fähre zu spekulieren, hast du das ein bisschen durchgerechnet. Hast du am Start oder schon vorher dir irgendwie Gedanken gemacht, hast du gedacht, die Montagsfähre kann sie ausgehen oder hast du gedacht, ich fahre mal und schaue dann in Pisa?
Ich habe mir schon davor so einen Plan auf mein Handy gemacht, was ich denke, welche Fähre sich ausgehen könnte. Und nachdem aber der Tag bis hin zur Asieta, das war der 5. Tag, glaube ich, bei mir, so schlecht lief, war ich schon hinter in meinem Zeitplan und dann wusste ich eigentlich, das wird schwierig und ich werde die Dienstagsfähre wahrscheinlich nehmen müssen. Und dann war ich aber da bei Massa und dann bei Pisa und dann hatte ich weiß nicht, war super euphorisch und dann dachte ich kurz, ja, ich kann das schaffen. Ich fahre das jetzt durch und ich kriege das hin, es sind noch 1000 Kilometer oder so. Und easy, das kriege ich hin. So kurz nach dem Cappuccino dachte ich das. Und dann habe ich so angefangen, ein bisschen rumzurechnen und halt realisiert, dass das nicht klappt. Und dann war ich zuerst ein bisschen frustriert, auch weil ich dachte, es gab noch mittags eine Fähre, die wurde dann aber gestrichen und dann habe ich quasi gecheckt, dass es nur alle 24 Stunden für mich in Frage kommt und dann, ja, habe ich da schon ein bisschen rausgenommen.
Ja, ist halt schon weit, so 1000 Kilometer im Voraus planen, also wenn man 1000 Kilometer Rennen fährt und beim 1000 Kilometer Rennen am Start steht, dann kann man ungefähr sagen, so Pi mal Daumen, 50 Stunden ist eine gute Zeit.
Und
aber
es
noch
ist sehr weit und sehr schwer.
Aber nach 5 Tagen ist es dann halt schon schwierig. Mit was für einer Zeit hast du gerechnet? Oder wie weit war die Fähre noch weg?
Ich dachte schon, ich glaube, es waren schon auch so 50 Stunden und ich dachte, naja, wenn es jetzt, wenn ich frisch wäre, dann würde ich das schon schaffen. Am Ende ging es, finde ich, auch schneller, als ich dachte. Also ich habe auch, ich dachte, ich würde langsamer sein. So hatte ich jetzt halt ein bisschen mehr Puffer und ja, es war, hat sich jetzt so bewährt. Mir war das einfach zu risikoreich, da auch all in zu gehen und mich da vielleicht zu zerstören und mit der knappen Kalkulation habe ich mir dann recht schnell eigentlich eine Fähre gebucht für Dienstag und dann war es auch wieder. Davor habe ich 1000 Kalkulationen angestellt, mit ChatGPT auch und habe immer gefragt, wie schnell, also per Voice-Steuerung, wie schnell muss ich, welchen Schnitt muss ich fahren für die Kilometer und Höhenmeter und so, um das nicht alles selber kopfrechnen zu müssen, aber naja, ich habe dann realisiert, das klappt nicht.
Hättest mir geschickt, ich hätte es da ausgerechnet.
Ja.
Die Fähre Dienstag zu Mittag, die hätte eigentlich nach Montenegro gehen sollen, oder? Das war die, was nach Bar in Montenegro geht.
Mhm.
Ja, die geht nämlich einmal die Woche, genau. Nur Dienstag zu Mittag.
Genau.
Und Bar in Montenegro ist nur, also ich glaube, wenn überhaupt 100 Kilometer nördlich von dem normalen Fährhafen, wo eigentlich jeder hingefahren ist in Albanien. Und ich habe jetzt im Nachhinein gehört, dass dort am Hafen irgendwas kaputt geworden ist, weil die Fähre ist nämlich wirklich ausgefallen.
Mhm.
Und ich glaube, da ist irgendwie entweder Hochwasser oder irgendein Muren abgegangen, es ist dort irgendwie so die Hafenpromenade abgebrochen oder abgebröckelt und jetzt so dort die Fähre nicht fahren können.
Mhm. Ja, ich war da echt einige Zeit beschäftigt in Hotlines von Fährgesellschaften und in WhatsApp-Schleifen-Chats mit den Fährgesellschaften und dann war irgendwie, es war so hart für mich zu akzeptieren, dass es die Mittagsfähre nicht gibt, dann ja.
Dann kommen wir vor der Pause vielleicht
ja, zu etwas, wo ich jetzt auf meinem Schummelzettel nachschaue, das du gar nicht wissen kannst, nämlich jetzt wieder einen Einspieler. Und da warst du in Siena, hast gerade, glaube ich, dich beschwert über die Fähre und hast zum Essen eingekauft. Und ich würde sagen, hören wir uns das an und dann reden wir über das nochmal.
Hallo, ich melde mich mit einem Puffy-Face. liebe Grüße an die Schweller Forschungsgruppe, was passiert. Ich rolle gerade nach Siena rein. Bevor die Mo kommt, noch ein kurzes Update. Ich glaube, der morgendliche Cappuccino-Optimismus hat sich herausgestellt, dass es halt völliger Quatsch ist. Also ich kann unmöglich die Pferde morgen Abend kriegen. Jetzt gibt's leider am Dienstag nur quasi 24 Stunden später wieder eine Fähre. Und dann werde ich jetzt einfach so weitermachen wie bisher. Also 4 Stunden schlafen. Und dann einfach, vielleicht bin ich ein paar Stunden vor der Fähre da, dann gehe ich noch genügend einkaufen, dass ich für die, weil die Fähre fährt 9 Stunden, dass ich da in meiner Einzelkabine so gut versorgt bin, dass ich mich da gut erholen kann. Und wahrscheinlich werden dann da alle wieder aufeinandertreffen. Also ich gehe mal davon aus, dass auch die Lail und die Cynthia dann mit an Bord sein werden. Aber ich fühle mich eigentlich recht confident, nachdem ich jetzt recht schnell immer wieder einen Vorsprung rausfahren konnte, dass das dann jetzt auch nicht so viel ausmacht. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber letzte Nacht gab es noch so ein kleines Malheur, weil ich beim Airbnb nicht einchecken konnte, weil die Vermieterin mir vergessen hat, den Code zu schicken. Und dann habe ich die 1:30 halt, als ich da ankam, nicht erreicht. Jetzt hoffe ich, dass ich mein Geld zurückkriege. Auf jeden Fall habe ich dann am Strand geschlafen, im Schlafsack. Es war aber tatsächlich ziemlich gemütlich. Und habe ja Powerbanks und so. Also passt eher alles gut. Genau, jetzt schicke ich euch gleich noch ein Foto vom großen Platz.
Kein Arbeitstag, weil du dich so unhöflich verabschiedet hast.
War schon Mittag, glaube ich.
kurze ernste Frage. Ich meine, ein paar Dinge haben wir eh schon vorher irgendwie jetzt besprochen von dem Einspieler. Aber du hast gesagt, du meldest dich mit einem Puffy-Face, also mit so ein bisschen einem geschwollenen Gesicht. Im Ultrasport, da hat es ja diese... Du hast ja über das Thema mit Wassereinlagerungen im Ultrasport, da hat es ja diese wissenschaftliche Arbeit gegeben oder diese Studie, wo du mitgearbeitet hast. Und war das wieder so in diese Richtung oder war das einfach irgendwie nach dem Aufstehen ein bisschen so die Augen noch nicht ganz offen Okay, es war Mittag, aber na, wie ist es dir gegangen mit dem runden, geschwollenen Gesicht?
Ja, ich hatte schon wieder sehr starke Wassereinlagerung. Also auf den Fotos vom Veranstalter sieht man es auch recht deutlich. Und also nicht nur im Gesicht, ich hatte es auch an den Beinen, so dass ich die Socken so irgendwann nach unten schieben musste, weil die so einschneiden. Das Interessante war aber ja dann, ich hatte ja durch die Fähre 14 Stunden Pause und danach war es weg. Dann hatte ich es erst quasi im Ziel wieder. Ja, glaube ich, ganz interessant auch.
Hast du da versucht, irgendwas unterwegs zu tun, um das zu verbessern? Oder hast du da zumindest eine Idee gehabt, was helfen könnte oder sollte?
Ich wusste halt aus der Studie, dass es sogar kontraproduktiv sein kann, wenn ich jetzt Elektrolyte oder Salz nehme, weil dann der Körper quasi noch mehr Wasser speichert, um das wieder auszugleichen. Und dann habe ich quasi gar keine Salztabletten, gar keine Elektrolyte mehr genommen, habe auch versucht, halt ein bisschen das Trinken zu reduzieren, aber ich wusste, das Einzige, was halt hilft, ist eine längere Pause. Und die war ja auch in Aussicht mit der Fähre, deswegen habe ich das dann mehr oder weniger ignoriert. Ja.
Gut, kommen wir jetzt noch, so wie es mein Plan gewesen wäre, vor der Pause zur fairen Masterclass. Oder?
Ich würde sagen, zur fairen Masterclass und wenn die Fähre ablegt, dann machen wir eine kurze Pause, oder?
Okay, ja, das wäre mein Plan gewesen. Dann bin ich zweimal unterbrochen worden. Aber es ist okay, es war ja relevant, das war ja jetzt nicht so. Wie viel früher warst du dann am Hafen? Du hast gesagt, jetzt in einer Sprachnachricht haben wir es gehört, du hast vorher einkauft, das habe ich auch gemacht, das habe ich gewusst, dass es auf der Fähre schwierig wird. Aber wie hast du das dann, woher hast du gewusst, dass man vorher auf die Fähre kann? Wie hast du das gemacht?
Also ich war 5 Stunden, bevor die Fähre abgelegt hat, also so, ich weiß nicht mehr, ich war auf jeden Fall 5 Stunden vorher da und ich dachte einfach, jetzt habe ich ja eh Zeit, ich fahre einfach direkt zu dem Hafen und schaue mir das mal an, sodass das später alles klappt. Dann bin ich da hingefahren und dann habe ich halt geschaut, wo ist der Schalter, wo muss ich da hin, und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er mir ein Ticket gegeben. Also ich hatte eine Kabine gebucht, eine Zweierkabine mit zweimal ich. Also ich habe zweimal für 2 Personen diese Doppelkabine gebucht. Und das war schon ganz witzig, weil er mich angeschaut und hat gesagt, ja, Reservierung für 2 Personen. Ich so, ja, ich und ich. Und dann fand er sehr smart. Das war witzig. Dann habe ich halt gedacht, naja, ich frage ihn jetzt, wann ich halt hier sein soll. Und dann hat er gesagt, ach, wenn du Glück hast, dann kannst du schon früher auf die Fähre. Also da habe ich gesagt, ja, wie viel früher? Und dann meint er, ja, sei einfach mal so um 18 Uhr da. Und dann bin ich halt einkaufen gegangen, war schon um 17.30 Uhr zurück und dachte, jetzt gehe ich da einfach hin. Und dann konnte ich tatsächlich, also das hatte ich auch nicht gewusst, sondern es war einfach Zufall, dass ich das so in dem Gespräch erfahren hatte, dass ich da halt dann tatsächlich als allererste Person auf diese Fähre konnte, schon so früh.
Da nehmen wir alles zurück, oder? Wenn wir gesagt haben, Diana hat es am besten gelöst, ist die absolute Masterclass, sondern Diana hat einfach Glück gehabt.
Es war einfach, glaube ich, der Luxus, so früh da zu sein, da halt auch so entspannt dann zu fragen und sich so die Zeit nehmen zu können, das dann halt auch so mit dem zu quatschen und so. Ja.
Ja gut, es ist halt wahrscheinlich Charaktersache, weil der Straps hat 24 Stunden Zeit gehabt für die Fähre.
Und bin schlussendlich trotzdem fast zu spät gekommen, weil ich halt irgendwo außerhalb von Bari am Strand gesessen bin und mir die Zeit totgeschlagen habe, weil ich mir gedacht habe, bevor ich da jetzt am dreckigen Hafen irgendwo rumsitze und warte lieber irgendwo am Strand und esse Pommes mit, in meinem Fall, 3 Sackerl Salz drauf. Also extra viel Salz noch dazu.
Ja, gut, dann geht's auf die Fähre. Die Cynthia und die Lale sind auch auf der Fähre. Das hast du natürlich gewusst.
Genau, ja, ich war auf der Fähre und habe ja dann wieder auf dem Tracker gesehen, dass die natürlich das auch schaffen. Aber bevor die beiden auf der Fähre waren, hatte ich schon gegessen und auch schon 3 Stunden geschlafen, um dann wieder zu essen und wieder zu schlafen und wieder zu essen und so weiter.
Ja, sehr cool. Dann legt die Fähre ab und wie das Rennen dann in Albanien weitergeht, das hören wir uns nach der Pause an.
Gut, danke.
Musik.